BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute geht es um ein ungewöhnliches Thema. Es geht um Longevity. Das Streben nach längerem Gesunden, um nicht zu sagen, ewigem Leben. Wer heute auf einer Party das Wort Longevity fallen lässt, stößt auf offene Ohren. Zumindest in meiner Altersgruppe. Die einen zählen Schritte, die anderen Kalorien, wieder andere Pillen. Wearables, Bluttests, Eisbäder, die Optimierungsmaschinerie läuft auf Hochtouren. Und während ich persönlich mich noch mit Sport und Ernährung begnüge, treiben es andere auf die Spitze. Wie der Tech-Multimillionär Brian Johnson. Der macht Bluttransfusionen und nimmt am Tag bis zu 100 Pillen und glaubt selbst, so zum nächsten Evolutionsschritt der Menschheit zu werden. Für sein Ziel, nicht zu sterben, gibt er pro Jahr 2 Millionen $ aus. Auf der anderen Seite verdient er aber auch sehr viel mit seinen Tipps für Longevity. Das Ganze ist längst ein ganz großes Geschäft geworden und damit höchst relevant für einen Wirtschaftspodcast. Ich fand es spannende Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Schon gehört, der nächste große Sprung in der KI ist da, KI-Agenten. Und nur die ServiceNow-Plattform bringt sie in ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen, jederzeit und in jedem Bereich. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können.
Bevor wir zum heutigen Thema kommen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, so würde ich mich freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App abonnieren. Bei Spotify, bei Apple, wo immer Sie es hören. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn Sie ihn auch bewerten. Und ganz toll wäre es, wenn Sie nicht nur eine Note geben würden, sondern auch einen Kommentar dazu schreiben würden. Denn Podcasts, die gut sind, werden mehr gehört. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen auch in Zukunft noch auf diesen Podcast aufmerksam werden. Damit wünsche ich Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst einmal frohe Pfingsten. Und ich dachte mir, Pfingsten ist eine gute Möglichkeit, sich mit grundsätzlichen Themen zu befassen. Wie dem Leben und vor allem auch der Lebensdauer. Longevity, ich habe schon gesagt, die Kunst der Langlebigkeit, ist das ganz große Thema, zumindest in meiner Altersgruppe. Keine Party vergeht, ohne dass man auf das Thema kommt. Und ich muss gestehen, ein kleines bisschen hat es mich auch erfasst. Ich habe Amt genommen, ich habe angefangen Sport zu treiben und ich trage ein sogenanntes Wearable, und nerve meine Umgebung mit den sich daraus ergebenden Informationen, wie Schlafdefizit, Schritte und was gut war und was schlecht war. Ich bin aber ganz harmlos verglichen mit anderen.
For the past few years, I have been testing the world's best longevity therapies to pose the question, are we the first generation who won't die? So if we imagine the 25th century whispering into our ears. What I think the 25th century might say is that for the first time in human history, death may no longer be inevitable. Now, that does not mean immortality. It means that we have a horizon of extending our health spans and lifespans to degrees that are previously unimaginable to us. As the future looks back at us, they will say, that is the moment when humans acquired the technological ability to dramatically extend their lifespans. So Don't Die is really about the most basic things in life, and it's also the most expansive philosophical contemplations we can have as intelligent beings.
Brian Johnson ist ein Longevity-Influencer aus Los Angeles und wohl das bekannteste und auch schrägste Beispiel für diesen Trend. So warb er 2023 mit seinem Sohn und seinem Vater für eine Bluttransfusion zwischen drei Generationen. Die Hoffnung? Das jüngere Blutplasma des Sohnes könnte altersbedingte Zellschäden beim Vater reparieren. Ein Verfahren, das als Vampirtherapie bekannt ist und von Experten als unseriös eingeschätzt wird. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärte Johnson, ich bin die nächste Evolutionsstufe des Menschen. Er ging noch weiter und sagte, es gibt nur eines, was ich sicher weiß, dass ich nicht sterben will. Dafür beschäftigt Johnson ein Team von über 30 Ärzten. 2021 hat Johnson sein Project Blueprint vorgestellt, das ambitionierteste Anti-Aging-Programm der Welt, nach seinen Worten. Seine Fitness- und Ernährungspläne stehen im Netz, seine Nahrungsergänzungsmittel sind käuflich zu erwerben und mindestens $49 im Monat muss man dafür bezahlen. Oder wenn man das Anführungsstriche perfekte Paket haben möchte, kann man auch über $400 im Monat ausgeben. Damit ist klar, das lange Leben ist zumindest für Brian Johnson ein gutes Geschäft. Und in der Tat muss man vieles tun, wenn man versuchen möchte, das Maximum aus seinem Leben herauszuholen. Regelmäßige Bluttests, personalisierte Diäten, Schlaftracking, Eisbäder, spezialisierte Nahrungsergänzungsmittel, minutiös geplante Sportprogramme. Und all dies dient nur einem Ziel, das Ableben so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Gerne 10 Jahre und mehr. Und weil das eben so ein großer Markt ist, ist es auch ein Thema für uns. Bereits heute sind über 500.000 Menschen auf der Welt älter als 100 Jahre. Und die Tendenz ist stark steigend. 100 Jahre alt zu werden, ist heute keineswegs mehr so selten. Natürlich ist es noch selten, aber nicht mehr so selten wie früher. Und Frauen haben bessere Karten. 80% der über 100-Jährigen in der Welt sind Frauen. Im Jahr 2022 gab es in Deutschland 16.800 Menschen, die mindestens 100 Jahre alt waren. Ein Anstieg um immerhin 25% gegenüber dem Jahr 2011. Relativ zur Gesamtbevölkerung wuchs der Anteil der über 100-Jährigen auf 0,028%. Ein neuer Höchstwert. 2011 lag der Wert noch bei 0,018%. Deutschland liegt damit auf ungefähr demselben Niveau wie die USA und Großbritannien. Führend weltweit ist Japan, wo immerhin 0,07% der Bevölkerung über 100 Jahre alt ist. In Europa liegen Frankreich und Italien an der Spitze. Sollten die Bemühungen zur Lebensverlängerung ihr Potenzial entfalten, könnte es zur Norm werden, den 100. Geburtstag zu erleben. Und 120 Jahre alt zu werden, könnte ein durchaus vernünftiges Ziel werden. Das ist schon erstaunlich. Jahrhundertelang war der Versuch, das Altern aufzuhalten, Scharlatan vorbehalten, die die Vorteile von Quecksilber und Arsen oder Kräutermischungen und Pillen anpriesen, oft mit verheerenden, im Klartext, lebensverkürzenden Folgen. Doch nun scheint die Idee eines echten Elixiers der Lebensverlängerung immer mehr real zu werden. Es gibt weltweit eine große Gruppe ehrgeiziger Wissenschaftler, die, durchaus auch von enthusiastischen und durchaus auch eigennützigen Milliardären finanziert, an dem Thema Longevity forschen. Und immer mehr auch ganz normale Menschen glauben, mit dem richtigen Verhalten und den richtigen Medikamenten ihr Leben um Jahre, vielleicht Jahrzehnte verlängern zu können. Und nicht nur das, es geht auch darum, dass diese zusätzlichen Lebensjahre auch gesund sein sollen. Das heißt, Verlängerung der Lebensspanne und zugleich Verbesserung der Lebensqualität. Denn die bisherigen Verlängerungen der Lebensspanne der Menschen wurden vor allem dadurch erreicht, dass wir die Todesursachen, die zu einem frühzeitigen Ableben führen, wie zum Beispiel Infektionskrankheiten, ausgemerzt bzw. in ihrer Bedrohlichkeit deutlich reduziert haben. Die Idee ist heute, biologische Prozesse im Zusammenhang mit dem Altern so zu manipulieren, dass sie das Leben verlängern. Der britische Economist berichtete vor einigen Monaten so darüber.
Einige dieser Ansätze sind bekannt, wie beispielsweise die starke Einschränkung der Kalorienzufuhr eines Tieres im Rahmen einer ansonsten ausgewogenen Ernährung. Ein derart kalorienreduziertes Leben ist für die meisten Menschen zu viel verlangt. Medikamente, die die relevanten biologischen Prozesse beeinflussen, scheinen jedoch ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Ein Beispiel dafür ist Metformin, das zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen ist. Ein anderes ist Rapamycin, ein Immunsuppressivum, das bei Organtransplantationen eingesetzt wird. Frühe Anwender beginnen, diese Medikamente off-label einzunehmen auf eigene Faust oder indem sie quasi Serviceverträge mit einer neuen Klasse von Langlebigkeitsfirmen abschließen. Ein anderer Weg ist die Entwicklung von Medikamenten, die seneszente Zellen abtötet, für die der Körper keine Verwendung mehr hat. Die natürlichen Mechanismen zur Entsorgung dieser Zellen schwächen sich, wie eine Reihe anderer Reparaturmechanismen, mit dem Alter ab. Seneszente Zellen verursachen alle möglichen Fehlfunktionen bei ihren gesunden Nachbarn. Senolytische Medikamente versuchen, diesen Zelltyp abzutöten, ohne andere zu beeinträchtigen.
Damit aber nicht genug.
Für wahre Gläubige ist das erst der Anfang. Gruppen von akademischen und kommerziellen Forschern untersuchen, wie Zellen und Gewebe durch die Veränderung der epigenetischen Marker auf Chromosomen, die den Zellen mitteilen, welche Gene sie aktivieren sollen, verjüngt werden können. Diese Marker akkumulieren mit dem Alter. Reduziert man sie, könnten die Zellen eines 20-jährigen Körpers in einem 65-jährigen entstehen. Kalorienrestriktionen nachzuahmen und seneszente Zellen zu entfernen, würde die Alterung verzögern. Befürworter behaupten, epigenetische Verjüngung könne sie stoppen oder umkehren.
Es ist ein wahrer Hype entstanden, der natürlich auch ein großes Geschäft ist. Sogar das Handelsblatt widmete dem Thema Longevity vor einigen Wochen eine große Story. Dort war unter anderem dies zu lesen.
Obskure Longevity-Methoden wie Frischbluttransfers sind dank abendfüllender Netflix-Dokumentationen im Mainstream angekommen. Millionen US-Amerikaner schlucken Nahrungsergänzungsmittel wie Taurin oder Resveratrol in der Hoffnung auf ihre angeblich lebensverlängernde Wirkung. Longevity-Podcasts wie der des Stanford-Professors Andrew Huberman erreichen ein Multimillionenpublikum. Und so entwickelt sich, was lange als Spleen von Superreichen galt, zum wichtigsten Trend der Biotech-Branche und zu einem gigantischen Wachstumsmarkt. Die USA sind der weltweit größte Longevity-Markt. Die Wagniskapitalinvestitionen in den Bereich haben sich dort ebenso vervielfacht wie die Umsätze von Nahrungsergänzungsmittelherstellern und anderen Trittbrettfahrern. Dort ist auch die Pipeline der Forschung besonders gut gefüllt. Einer Handelsblatt-Auswertung zufolge hat sich die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen zum Thema in den USA innerhalb von knapp 20 Jahren auf mehr als 300 im Jahr mehr als verdreifacht. Wie eine Auswertung des Analysehauses PitchBook zeigt, bewegt Longevity inzwischen Milliarden. So hat sich das Volumen von Wagniskapitaldeals in Europa und den USA im Anti-Aging-Sektor in den vergangenen 9 Jahren von 0,38 auf 1,4 Milliarden Dollar fast vervierfacht. Und laut der Allied Market Research Group soll sich der Gesamtmarkt bis 2030 im Vergleich zu heute fast verdoppeln, auf 44,2 Milliarden Dollar.
Deshalb dachte ich mir, es wäre doch interessant, mit jemandem darüber zu sprechen, der in dieser Szene als Investor aktiv ist. Und genauso einen Gesprächspartner habe ich gefunden. Dr. Ole Mensching ist Mitgründer und General Partner von Apollo Health Ventures, einem Venture Fund, der in diesen Bereich investiert. Apollo managt mehr als 300 Millionen Euro und hält zurzeit über 20 Unternehmen in seinem Portfolio. An dieser Stelle, wie immer der Hinweis, ich bin kein Geldanlage-Podcast, das ist auch keine Investitionsempfehlung.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Venta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Venta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Venta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Venta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Venta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Venta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Venta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter venta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Menschen komme, noch dieser Hinweis. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu sein, dann können Sie sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/BTO30. Oder natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Ole Mensching.
Dr. Ole Mensching ist Mitgründer und General Partner von Apollo Health Ventures, dem weltweit ersten Fonds mit Fokus auf Medikamente gegen altersbedingte Krankheiten und das Altern selbst. Vorher hatte er Europas größte Headhunting-Agenturgruppe für die digitale Wirtschaft gegründet, mit 220 Mitarbeitenden und Standorten in Berlin, Hamburg, Köln, Paris, Zürich und Amsterdam. 2017 verkaufte er die Gruppe an eine Private-Equity-Firma. Ole Mensching hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln studiert und promovierte im Rahmen eines binationalen PhD-Programms in Verhaltensökonomie an der University of California, Berkeley und an der Universität Köln.
Sehr geehrter Herr Mensching, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo Herr Stenter, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Herr Mensching, ich möchte mit Ihnen über den Markt für Langlebigkeit, Longevity, sprechen. Sie investieren in den Bereich. Gleichzeitig geht es mir so, ich bin jetzt 60, dass ich eigentlich mich in einem Umfeld befinde, wo man bei Abendessen, bei Empfängen, bei sonst wo innerhalb von kurzer Zeit mit anderen Leuten auf dieses Thema zu sprechen kommen. Motto, was machst du? Du machst mehr Sport. Wie ernährst du dich?
Das ist übrigens schon mit 40 so. Also ich bin 41 und nicht nur, weil ich das Thema natürlich auch beruflich betreue, landet man auch schon mit 41 meistens bei diesem Thema irgendwann.
Okay, dann machen wir das nämlich so. Dann, nachdem schon offensichtlich, ich wollte gerade sagen, weil ich bin ja alt, insofern ist bei mir irgendwie klar, das Thema aufkommt bei Ihnen mit 40. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, warum beschäftigen Sie sich damit beruflich? Und vielleicht gehen wir dann mal ein auf diesen ganzen Markt des Themas, wie werden wir alle 120? Ich glaube, das ist ja das Ziel, oder sterben gar nicht mehr bei 120, glaube ich, ist das ausgerufene Ziel. Also wieso beschäftigen Sie sich damit beruflich? Warum sehen Sie daran einen großen Markt? Sonst würden Sie es ja wahrscheinlich nicht beruflich machen. Und danach gehen wir vielleicht mal auf die einzelnen Hebel ein, dass ich am Ende des Gesprächs weiß, was ich tun muss, um 120 zu werden.
Okay, das ist ziemlich viel. Da werden wir auf jeden Fall die 45 Minuten oder eine Stunde brauchen, um das alles durchzugehen. Vielleicht fangen wir mal damit an, warum ich mich persönlich mit dem Thema beschäftige. Also ich bin Co-Gründer und General Partner bei Apollo Health Ventures. Wir investieren in Biotech-Unternehmen und bauen auch solche auf, die sich auf altersbedingte Erkrankungen und Altern selbst fokussieren, also auf Erkrankungen des Alterns. Und was wir da genau machen ist, wir wollen im Prinzip die gesunde Lebensspanne erhöhen mit den Medikamenten, die wir selber entwickeln oder in die wir investieren. Und das machen wir, indem diese Medikamente einen Einfluss haben auf die grundlegenden Alterungsmechanismen, beispielsweise Autophagie. Autophagie ist ein Zellreinigungsprogramm. Es ist so, dass ständig Zellschäden entstehen, die müssen repariert werden vom Körper. Das nennt man Autophagie. Ich will da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Allerdings ist es so, dass Alter der Prozess, wie viele andere Prozesse, eben nachlässt. Und dann akkumulieren sich im Prinzip Proteine, die nicht gut sind für den Körper, im Körper. Dann entstehen alle möglichen Erkrankungen, beispielsweise neurodegenerative Erkrankungen. Und wir versuchen, Medikamente zu finden, die eben einen Einfluss auf diese grundlegenden Alterungsmechanismen haben. Natürlich haben wir immer Indikationen, die mit den Regulierungsbehörden abgestimmt sind. Unser Ziel ist, wie gesagt, die Erhöhung der gesunden Lebensspanne. Warum machen wir das? Wir glauben natürlich, dass das ein Riesenmarkt ist. Wir können gleich mal genau über Marktzahlen sprechen. Aber ich glaube eben auch, dass es ethisch das Richtige ist zu tun. Und ich kann ja auch gerne eine persönliche Geschichte teilen, warum ich glaube, dass Altern nicht gut ist und warum ich glaube, dass man Altern und altersbedingte Erkrankungen bekämpfen muss. Ich glaube, jeder kennt das aus seiner eigenen Familie. Ich hatte einen Großvater, mit dem ich sehr eng verbunden war. Ich bin 14 Jahre lang mit dem in die Oper gegangen, 14 Jahre lang ins Theater, also immer abwechselnd. Wir haben uns jeden Monat getroffen. Und es ist so, dass der irgendwann an Demenz erkrankt ist. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft Probleme des Alterns verdrängt, verklärt und beschönigt werden. Und so war das auch in dem Fall. Es ist halt so, dass es fällt ja nicht sofort auf, dass jemand dement ist, sondern man sagt erstmal, der wird alt. Da sind so Sachen passiert, wie dass er dann nicht zu unseren Terminen erschienen ist. Ich stand vor der Oper, aber mein Opa war nicht da. Oder er kam halt mit komischen Sachen, die er anhatte, zur Oper. Er war immer sehr fein gekleidet, war Prokurist von der Treuhandgesellschaft gewesen. Ein sehr warmer, korrekter Mensch. Kam dann halt eben mit komischen Sachen zu der Oper und dann hat man halt gesagt, ja, Christian, das war sein Name, der wird jetzt alt. Das ist halt eben so im Alter, hat das so ein bisschen weggelacht. Ich habe darüber natürlich auch so ein bisschen gelacht. Allerdings fand ich es damals schon nicht wirklich lustig, aber man macht dann halt irgendwie so mit. Und natürlich hat sich das dann immer weiter verstärkt, bis man dann eben festgestellt hat, dass er wirklich Demenz hat. Dann konnte er natürlich irgendwann nicht mehr Auto fahren, war nicht mehr geschäftsfähig, konnte dann irgendwann sein Haus nicht mehr verlassen. Und mein Vater hat ihn dann gepflegt. Und ich war oftmals dann mit meinem Vater bei ihm im Haus und wir haben eben die Sachen für ihn gemacht. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Tag erinnern, wo mein Großvater weder meinen Vater noch mich erkannt hat. Davor gab es natürlich schon Wesensveränderungen. Also ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass er ein sehr warmer Mensch war, sehr freundlicher Mensch war. Aber natürlich, wenn man dement wird, kommt man mit der Umwelt nicht mehr klar. Er hat dann auch aggressives Verhalten im Rahmen seiner Möglichkeiten, sage ich mal, gezeigt. Aber das hat einen sehr, sehr starken Eindruck auf mich hinterlassen. Und an dem Tag, an dem er weder meinen Vater noch mich erkannt hat, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, wie ich wirklich weinend im Auto saß neben meinem Vater. Wir haben nicht gesprochen, wir hatten versteinerte Gesichter. Und im Prinzip war es so, dass er schon tot war. Also auf jeden Fall, seine Persönlichkeit war schon tot. Das hat sehr viel mit mir gemacht, sehr viel mit unserer Familie gemacht, auch sehr viel mit meinem Vater gemacht und hat auch lange gedauert, bis das sozusagen geheilt ist. Und ich erzähle die Geschichte nicht, weil ich glaube, dass sie so besonders ist, sondern ich glaube, dass jeder, der in meinem Alter ist, und mein Alter ist ja noch gar nicht so biblisch, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Aber wie gesagt, wir haben halt bislang nicht wirklich Mittel, um die Probleme des Alterns bekämpfen zu können. Also natürlich haben wir Mittel, wir haben die moderne Medizin und es geht uns viel, viel besser als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Trotzdem ist es so, dass wir letztendlich dem Alterungsprozess und dem Tod ausgeliefert sind. Die einzigen Coping-Mechanismen, die wir haben, die einzigen Mechanismen, damit umzugehen, ist das halt zu verdrängen, zu verklären und zu beschönigen. Und das finde ich falsch. Ich glaube, man sollte das noch offensiver angehen. Und ich glaube, dass es ethisch das Richtige ist, daran zu arbeiten, dass wir länger gesund bleiben und die Zeit, in der Menschen krank sind, am Ende ihres Lebens zu verkürzen. Und jetzt können wir gerne auf die ökonomische Aspekte eingehen. Was würdest du denn da genau gerne wissen? Also ich glaube, dass es eine gute Investment-Opportunity ist.
Das ist schon klar. Ich meine, das ist wachsender Markt, dass man investiert, ist schon gut. Aber jetzt haben wir ja gesprochen über die Motivation, verstehe ich auch. Und ich glaube in der Tat, ich übersetze es mal, was Sie gesagt haben, meine Worte, es geht darum, nicht unbedingt nur das Leben zu verlängern, sondern vor allem geht es darum, den gesunden Anteil der Lebensjahre zu erhöhen.
Ja, absolut.
So, und jetzt für mich so ein bisschen die Frage eben, da gibt es natürlich einen riesigen Markt. Gleichzeitig gibt es Dinge, die mehr oder weniger nutzbringend sind. Also ich lese jetzt ständig die Sache. Also die einen sagen, man muss sich ständig bewegen, man muss viel Sport treiben, das ist ganz wichtig. Dann sagen andere wieder, ja, nicht so viel Sport treiben, Schüttelsport ist auch schlecht. Dann, ich habe gerade mich impfen lassen gegen Gürtelrose. Also ich habe mir da...
Das ist sehr gut.
Danke fürs Lob. Ich habe die Werbung natürlich gesehen, da habe ich mich erkundigt. Und ich habe einen älteren Arzt, der ist schon in den 70ern, und der eigentlich sehr zurückhaltend ist, was sowas betrifft. Und der hat zu mir gesagt, ja, also okay, das wäre eine der wenigen Impfungen, die ich echt empfehlen würde. Dann habe ich das gemacht, war dann, das muss man zweimal machen, und war dann echt erstaunt, Mensch, 280 Euro für eine Dosis. Dachte ich mir so, jetzt verstehe ich, ob ich eine Werbung machen, weil die verdienen sich damit dumm und die nicht. So, okay. Aber ich habe dann hinterher noch gelesen, eine neue Studie scheinbar, dass ich sogar noch damit das Risiko reduziere, Alzheimer zu bekommen, glaube ich, weil es neue Studien gibt, die zeigen, dass eben die Dinge, die die Gürtelrose auslösen, irgendwie auch das Gehirn angreift, was weiß ich. Aber vielleicht gehen wir das mal durch. Ich meine, weil Sport machen kostet mich ja nichts. Also ich sage mal ganz ehrlich, eine Wanderung machen oder Liegestützen und Kniebeugen, dazu brauche ich kein Geld, kann ich so machen. Das wäre kein Markt jetzt für Sie zum Investieren und kein Markt für Leute. Also wie ist das jetzt generell? Ich meine, welche Hebel gibt es denn, um den Anteil der gesunden Jahre zu erhöhen? Und wie sind die da abzusehen? Weil ich meine, ich habe das Gefühl, dass eben wie immer bei solchen Märkten natürlich auch viele unterwegs sind, die da ein bisschen Schindluder betreiben.
Absolut. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen vermeiden wir auch zu sagen, dass wir Longevity machen. Also viele Leute, die sagen, sie machen Longevity, machen nicht wirklich Science, sondern Science Fiction. Wir sind wirklich ein Biotech-Fund. Wir machen Science. Und tatsächlich ist es so, also es gibt sehr viele Sachen, die man machen kann. Auf die werde ich jetzt eingehen. Es gibt dabei eben auch sehr viele Sachen, die nicht wirklich was bringen. Wir sind hier ja per Video zugeschaltet. Ich trinke hier die ganze Zeit grünen Tee. Ich liebe Sencha-Tee. Und beispielsweise sagt man auch von Sencha-Tee, dass er das Leben verlängert. Wenn man sich allerdings die Daten dazu anguckt, schon alleine in Rodents, wird man da keinen Effekt finden. Und so ist es im Prinzip mit fast allem, was frei verkäuflich ist, von diesen ganzen Zusatzstoffen, Nahrungsmittelergänzungsprodukten. Im Prinzip kann davon nichts wirklich gesunde Lebensspanne erhöhen. Es sei denn, man hat wirklich irgendeinen Mangel. Klar, wenn man einen Mangel hat, wenn man einen Bluttest macht, man sieht, man hat einen Eisenmangel, man hat einen Vitaminmangel in irgendeinem Bereich, dann sollte man natürlich solche Nahrungsmittelergänzungsstoffe nehmen. Ansonsten bringt das nichts, genauso wie Superfoods. Was ich Leuten immer empfehle, die sagen, was kann ich denn für meine Gesundheit tun? Also selbst mit Sport, Sie hatten das ja schon bereits angesprochen. Da gibt es einfach Studien, die eine Richtung hindeuten und Studien, die andere Richtung hindeuten. Es gibt beispielsweise ja auch einen Podcast von Peter Attia. Ich glaube, der ist sehr, sehr gut recherchiert, weil der hat ein komplettes Team dahinter. Den höre ich immer, dann lese mir dann auch die Studien durch. Der ist ein sehr, sehr großer Verfechter davon, dass man ganz viel so ein To-Training machen sollte, also ein Ausdauertraining. Allerdings, wenn man da wirklich genau in die Daten reinguckt, gibt es auch Studien, die in eine andere Richtung deuten, dass zu viel Sport eben halt nicht gesund ist. Ich persönlich glaube auch daran, dass Sport gesund ist. Ich mache auch selber viel so ein To-Training. Ich gehe sehr gerne wandern. Versuche das mindestens einmal die Woche zu machen und dann auch wirklich ein paar Stunden. Allerdings sage ich immer dazu, ich mache das gerne. Ich glaube daran, eine richtig gute Datengrundlage gibt es dafür nicht. Wofür gibt es denn eine gute Datengrundlage, können wir uns ja mal fragen. Also, das, was ich allen Leuten empfehlen würde, ist, dass sie erstmal einen DNA-Test machen. Man kann beispielsweise bei 23andMe oder auch bei anderen Anbietern seine DNA testen lassen. Und dann kann man sich die Raw-Daten schicken lassen, also wirklich die Snippets von der DNA. Und die kann man dann bei anderen Portalen hochladen und gucken, wofür habe ich Risikofaktoren.
Das muss man, glaube ich, nur wegen EU-Regulierung so machen, oder? Weil die EU sagt, man darf nicht den ersten Schritt haben, also muss man die Daten runterladen, dann einem anderen Anbieter in den USA nochmal $10 bezahlen, 20, damit er das quasi auswertet. Dann bei der EU uns unmündigen Bürger dafür schützen möchte, dass wir einen DNA-Test haben, wo drin steht, oh, du kriegst Alzheimer und das wird dann deshalb bereits morgen von der Brücke springen. Das ist mein kurz gefasst, oder?
Ja, das ist korrekt. Also die wollen, dass man das im Prinzip nur im Beisein eines Arztes erfährt, also wenn man so einen Risikofaktor hat. Ich würde auch tatsächlich empfehlen, dass man sich an jemanden wendet, der sich damit auskennt. Das ist im besten Fall ein Arzt. Genau, aber ich glaube, Leute, die einen Podcast hören und die sich wirklich mit dem Thema Heilsgesundheit beschäftigen, sind ja vielleicht auch ein bisschen aufgeklärter. Das Gute ist, egal wofür man Risikofaktoren hat, man kann was dagegen tun. Ich kann ja einfach mal wieder aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe beispielsweise sehr viele Risikofaktoren für Übergewicht. Ich bin zum Glück nicht übergewichtig, also ich würde trotzdem gerne ein bisschen weniger wiegen, aber ich bin nicht übergewichtig. Und ich habe einen sehr starken Risikofaktor und das geht miteinander einher für Diabetes 2, also Altersdiabetes. Und es ist wirklich so, dass laut meiner DNA bekommen, ich glaube, 68,5% Diabetes 2 bis zum 65. Lebensjahr. Also Leute, die ähnliche Gene wie ich besitzen. Das ist wirklich ein starker Risikofaktor. So, und was kann ich dagegen machen? Ich kann natürlich ganz viele Sachen natürlich machen. Ich kann Sport treiben, ich kann wenig Zucker essen, ich kann mein Gewicht niedrig halten. Aber ich kann natürlich auch Diabetes-Medikamente nehmen und die kann ich vorbeugend nehmen. Und beispielsweise Diabetes-Medikamente sind sehr, sehr gut getestet. Da gibt es viele Medikamente, die in den 60er Jahren auf den Markt gekommen ist. Da weiß man, dass die sehr, sehr sicher sind. Deswegen nehme ich natürlich niedrig dosiert, weil ich noch keine Diabetes habe, nehme ich aber präventiv Diabetes-Medikamente. Und genauso kann ich das natürlich machen, wenn ich Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen habe. Auch da hilft Sport, auch da hilft Ernährungsumstellung, auch da kann ich Statine nehmen präventiv. Aber ich kann natürlich noch mehr machen. Und da sind wir auch schon bei Vorsorgeuntersuchungen. Ich bin immer wieder ganz, ganz stark erstaunt. Also selbst Leute, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, die Interesse haben, gesund zu bleiben, machen nicht die grundlegenden Vorsorgeuntersuchungen. Die muss man machen. Also das fängt damit an, dass man einen Bluttest macht und dass man guckt, wie seine Blutfettwerte sind. Dann muss man natürlich gucken, wie sich der Langzeitzucker entwickelt. Wenn der Langzeitzucker zu hoch wird, wie gesagt, Ernährung umstellen, möglicherweise Diabetes-Medikamente nehmen. Wenn die Blutfettwerte zu hoch sind, kann man Statine nehmen. Man kann aber auch, wie sagt man, ablehnt, Medikamente zu nehmen, kann man auch hier wieder mit Ernährungsumstellung und Sport arbeiten. Was ich jedem empfehlen würde, ist, dass er mal alle 5 bis 8 Jahre seine Halsschlagader durchmessen lässt mit einem Ultraschall. Also wirklich nicht invasiv. Und man kann Klacks, die dann zu Herzinfarkten führen oder eben auch zu einem Schlaganfall, kann man wirklich Jahre vorher erkennen. Und wenn ich bereits Klacks habe, also dann in der Halsschlagader, dann sollte ich wirklich meine Ernährung umstellen und auch wirklich kontrollieren, ob die zurückgehen oder Statine nehmen. Aber diese ganzen Herzinfarkte und Schlaganfälle, die Leute so mit Anfang 50, Ende 50 bekommen, sind meines Erachtens zu 90% verhinderbar. Wenn man einfach mal 8 bis 10 Jahre vorher geguckt hätte, sind denn da schon Plaques oder sind da keine? Also wirklich, es geht ganz schnell. Moderne Ultraschallgeräte haben mittlerweile fast alle Kardiologen. Das kostet nicht viel und das kann wirklich sehr viel Leid verhindern. Dann, was ich auch empfehlen würde, ist eine Darmspiegelung zu machen. Darmkrebs zum einen braucht sehr, sehr lange, um sich zu entwickeln, so 10 Jahre. Und ist vorher sichtbar, weil es Polypen im Darm gibt. Die kann man rausschneiden. Das tut noch nicht mehr weh, weil wir haben gar keine Nerven im Darm. Allerdings, wenn ich den Krebs bemerke, weil er da ist, dann ist es zu spät. Ja, dann ist er schon so weit fortgeschritten, dass das ein ziemlich sicheres Todesurteil ist. Also eine Darmspiegelung macht auch sehr Sinn. Dann natürlich Hautkrebsvorsorge. Also es ist so, dass 20% aller Leute entwickeln irgendwann Hautkrebs in ihrem Leben. Es gibt natürlich gefährlicheren und nicht so gefährlichen Hautkrebs, man will beide nicht haben. Deswegen sollte man einfach einmal im Jahr zu einem Hautarzt gehen. Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz tolle Technologie. Es gibt so Total Body Mapping Maschinen. Das heißt, es werden Fotos von der Haut aufgenommen. Und natürlich kann sich kein Arzt nach einem Jahr erinnern, wie die Haut vor einem Jahr aussah. Aber der scannt die einmal durch, dann scannt er die nächstes Jahr wieder durch und kann sofort erkennen, ob es da irgendwelche schlimmen Entwicklungen gibt oder nicht. Und beispielsweise, auch hier wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Familie. Mein Vater hatte schon 2-mal schwarzen Hautkrebs, wurde aber früh erkannt, wurde auch sofort rausgeschnitten, war gar kein Problem. Hätte er irgendwie 4 bis 6 Monate länger gewartet, wäre es ein Riesenproblem gewesen. Also das heißt, mit Vorsorgeuntersuchungen kann man wirklich viel machen. Und jeder weiß es, aber kaum jemand tut es. Ja, also auch wirklich von unseren LPs, die wirklich sehr, sehr stark an Longevity interessiert sind, würde ich schätzen, dass 30% der Leute diese Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig machen. Dann, was kann ich natürlich machen? Ansonsten über Ernährung ist meines Erachtens sehr, sehr schwierig. Ich will in dieses Thema nicht eingreifen. Es gibt viele Leute, die sagen, man soll Fett vermeiden, dann soll man Kohlenhydrate vermeiden. Wenn man sich mal die Daten anguckt, gibt es eigentlich nur gute Daten dafür, weniger Proteine zu essen. Also eine Protein-Restricted Diet durchzuführen. Das kann ich nicht empfehlen. Also wenn man keine Proteine mehr isst, kann man im Prinzip nur noch grünes Gemüse essen, Olivenöl und ein bisschen Brot. Da wird man auch nicht ewig leben, aber es wird sich auf jeden Fall so anfühlen, als würde man ewig leben müssen.
Ja, und vor allem braucht man ja Proteine aus Muskelaufbau, weil ich glaube, Muskelaufbau ist auch ganz entscheidend, gerade fürs Alter. Das ist wieder, was ich wieder gelesen habe. Man muss ja unbedingt anfangen, Muskeln aufzubauen. Das ist sozusagen wichtig für Stabilität und Ähnliches und Stürze und diese ganzen Themen. Und da braucht man eben entsprechend Proteine.
Nicht nur dafür, sondern die Muskeln sind auch wichtig einfach für unseren Hormonhaushalt und für unseren Metabolismus. Ja, also es ist nicht mal nur so, dass sie die einfach das Skelett zusammenhalten, sondern sind eben auch wichtig, damit unsere Körperfunktionen aufrechterhalten bleiben. Das ist jetzt nicht eine ganz neue Erkenntnis, aber ganz früher hat man ja mal gesagt, nur Ausdauersport ist wichtig und dann ist man immer mehr dazu gekommen, dass eben Muskeltraining und viele Muskeln zu haben, also jetzt nicht übermäßig viele, aber gut Muskeln zu haben, eben auch sehr wichtig ist für die Gesundheit. Also in dieses Ernährungsthema, da will ich nicht so stark einsteigen, weil es gibt da sehr, sehr viele Daten, die sich widersprechen. Ich kann mal ein Beispiel nur geben. Wir wissen noch nicht mal, ob Olivenöl gesund ist oder nicht. Ja, man dachte das lange Zeit. Das ist eine sehr lustige Geschichte, vielleicht erzähle ich die ganz kurz. Man dachte früher, dass es sogenannte Blue Zones gibt. Die waren dann beispielsweise auf Sizilien, also im Süden von Italien, im Süden von Griechenland und Spanien und in Okinawa. Das ist eine Insel in Japan. Japan konnte man relativ schnell erklären. Die Leute haben da viele soziale Kontakte. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch damit das Gehirn gesund bleibt. Sind auch wichtig, damit man glücklich bleibt im Alter. Also es ist auf jeden Fall ein Longevity-Faktor. Und die Leute in Okinawa essen sehr wenig, machen Calorie Restriction. Und Calorie Restriction zeigt sich, dass es eben auch lebensverlängernd wirken, sich insbesondere auf die gesunde Lebensspanne auswirkt. So, man konnte sich aber nie erklären, warum diese Leute in der mediterranen Region länger leben. Beispielsweise in dem Süden von Italien, Spanien und Griechenland wird auch viel Alkohol getrunken, da wird viel geraucht. Und man kann sich das nicht erklären, da macht man erst, das ist vielleicht der Rotwein, den die trinken, da ist ja Resveratrol drin. Wenn man sich mal die Daten anguckt, ja, Resveratrol ist wirklich gut, aber um dann wirklich eine Dosis zu haben, die lebensverlängernd wirkt, muss man wahrscheinlich 50 bis 200 Flaschen Rotwein am Tag trinken. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht so gesund. Dann hat man gesagt, das liegt daran, bevor die Kohlenhydrate essen, essen die immer Salat und dann werden die Kohlenhydrate langsamer aufgenommen. Dann war es das Olivenöl. Olivenöl ist so gesund. Also um das abzukürzen, letztendlich hat man festgestellt, dass diese ganzen Regionen, wie Leute so schrecklich lange leben, das sind Regionen, die zum einen sehr arm sind und zum anderen sehr, sehr schwach staatlich kontrolliert sind und sehr stark in der Gemeinschaft funktionieren, ne? Also sozusagen auch die öffentlichen Institutionen sehr stark verwoben sind mit einzelnen Familien da. Was die Leute da in diesen Regionen gemacht haben, ist einfach, dass wenn ihre Eltern gestorben sind, haben die Identitäten angenommen, um weiter die Rente von denen zu kassieren. So, und dann gibt es natürlich noch ganz viele klinische Studien mit Olivenöl und Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Es gab ja sogar mal ein Präparat auf dem Markt, ein Medikament, was aus diesen Fettsäuren bestanden hat. Das wurde aber wieder vom Markt genommen. Warum? Weil man hat irgendwann festgestellt, ja, es ist wirklich so, dass man Olivenöl oder Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gegen andere Öle getestet hat. Dann haben sich Biomarker bei den Leuten, die Olivenöl zu sich genommen haben, verbessert und auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Nur hat man in diesen klinischen Studien leider immer das Olivenöl gegen Mineralöl getestet. Das ist jetzt kein Mineralöl, das ich bei mir ins Auto schütte, aber es war eben Mineralöl. Und Mineralöl ist halt sehr ungesund für den menschlichen Körper. Das heißt, man weiß gar nicht, kommen die Effekte von Olivenöl daher, dass Olivenöl wirklich gesund ist, oder ist es einfach so, dass es nicht so ungesund ist wie ein Mineralöl? So, das ist eine Frage, die diskutiert wird. Daran, also ich glaube, wenn man 100 Leute auf der Straße fragen würde, ist Olivenöl gesund, würden wahrscheinlich davon 95 Leute sagen, ja, ist gesund, aber man weiß das gar nicht so genau. Also bei den ganzen Ernährungsthemen, das ist wahnsinnig schwierig, da wirklich gute Daten zu finden. Ich kann ja mal sagen, wofür es gute Daten gibt. So, das sind zwei Sachen. Vitamin D3. In Ländern, wo wenig Sonne scheint, also in Nordeuropa definitiv, sollte man supplementieren. Aber ich will da jetzt auch nicht zu stark ins Detail gehen, aber der Teufel liegt halt im Detail. Auch hier ist es wieder so, es gibt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sagen, ja, Vitamin-3-Spiegel ist wichtig. Allerdings ist es oftmals so, dass wenn Leute Vitamin-B3-Mangel haben und man supplementiert das dann künstlich mit Vitamin-D3-Tabletten beispielsweise, ist es so, dass die Symptome, die die haben, davon nicht weggehen. Also das heißt, es gibt Symptome, die treten auf bei Leuten, die einen Vitamin-D3-Mangel haben, aber wenn ich es künstlich supplementiere, gehen die Symptome nicht weg oder die Erkrankungen werden nicht besser. Und die sagen, Vitamin-3 ist einfach ein Marker dafür, wie viel Sonnenlicht man bekommt, weil Sonnenlicht im Körper Vitamin-3 produziert. Allerdings werden auch andere Stoffe produziert im Körper, wenn ich in die Sonne gehe. Entweder ist es sozusagen einfach nur eine Drittvariable, Vitamin D3, und das ist einfach sozusagen nur ein Maßstab dafür, wie viel bin ich in der Sonne, und Vitamin D3 macht gar nichts. Oder es ist das Vitamin D3, aber ich brauche auch eben auch noch andere Stoffe, die der Körper produziert, wenn ich in der Sonne bin. Und deswegen hilft es nicht, Vitamin D3 zu supplementieren. Beispielsweise ich weiß nicht, wie es ist, also es weiß niemand. Was ich versuche, ist, dass ich einfach 10 Minuten pro Tag wirklich in die Sonne gehe und dann möglicherweise Vitamin D3 und eben auch diese anderen Stoffe produziere, die dann meiner Gesundheit helfen. Also wenn ich ein Blutbild mache und ich habe einen zu niedrigen Vitamin D3-Spiegel, dann sollte ich in die Sonne gehen, kurz, um den wieder hochzubringen und möglicherweise auch Vitamin D3 zu mir nehmen. Allerdings hier, Disclaimer, man weiß nicht genau, ist es wirklich das Vitamin D3 beziehungsweise nur das Vitamin D3. So, und dann gibt's aber vielleicht noch eine Sache, die ich empfehlen kann, und die hat wirklich gute Daten. Ist ja ein bisschen enttäuschend bis jetzt. Und das sind Ballaststoffe. Ballaststoffe haben eine ganz stark negative Korrelation zu All-Cause-Mortality, ja, also zu allen Formen des Todes. Das Interessante ist also, klar, Ballaststoffe kann man sich jetzt vorstellen, dass es einen Zusammenhang gibt zu kardiovaskulären Erkrankungen. Also ne, je mehr Ballaststoffe ich esse, desto weniger kardiovaskuläre Erkrankungen und vielleicht auch zu Diabetes. Ne, das ist ja eine metabolische Erkrankung. Aber es ist so, dass Leute, die viele Ballaststoffe zu sich nehmen und vor allem diverse Ballaststoffe, also die besten Ballaststoffe, die man laut Studien zu sich nehmen kann, kommen aus Haferflocken, aber noch besser ist es, diverse Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Und die beugen beispielsweise auch neurodegenerativen Erkrankungen vor, was jetzt meines Erachtens nicht direkt auf der Hand liegt oder nicht direkt logisch ist. Aber Ballaststoffe sollte man auf jeden Fall zu sich nehmen. Und man kann die natürlich als Nahrungsmittelergänzung nehmen. Also es gibt einfach Ballaststoffe, die kann man kaufen im Supermarkt, auf Amazon. Die werden aus Haferflocken hergestellt. Aber noch besser ist es, wenn man einfach Haferflocken morgens isst oder und dann vielleicht am Nachmittag nochmal eine Avocado oder irgendwelche anderen Lebensmittel, die ballaststoffreich sind. Das sind die natürlichen Sachen, die man machen kann. Also DNA-Test, wirklich die Checkups machen beim Arzt, viele Ballaststoffe essen, möglicherweise Vitamin D3 nehmen. Und ansonsten gibt es mittlerweile auch viele Medikamente, die wirklich sehr, sehr gute Daten zeigen, in Tiermodellen, aber auch in Menschen, dass sie gesunde Lebensspanne verlängern können oder erhöhen können. Und das sind in erster Linie Diabetesmedikamente. Also das erste Diabetesmedikament, was man erforscht hat, ist Metformin. Da ist man mittlerweile auch so ein bisschen von abgekommen. Die Wissenschaft dreht sich ja immer ein bisschen weiter. Also ich habe mal eine Zeit lang auch selber Metformin genommen. Das mache ich nicht mehr. Es hat sich leider auch gezeigt, dass das Erbgutschäden macht. Also die Chance, dass man Worst Effects hat, ist wirklich stark erhöht. Was ich jetzt nehme, ich habe ja ein Risiko für Diabetes, ist Acarbose. Und ansonsten haben sehr gute Daten gezeigt, SGLT2-Inhibitors und GLP-1-Agonists. Und diese GLP-1-Agonists, das ist ja Ozempic, Mounjaro, das sind mittlerweile die Medikamente, die am meisten verkauft werden, also die größten Gewinnbringer. Eli Lilly ist das erfolgreichste Pharmaunternehmen der Welt, weil sie eben einen GLP-1-Agonist haben. Und tatsächlich ist es so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass All-Cause-Mortality runtergeht von Leuten, die diese Medikamente nehmen. Und ich kenne auch bis jetzt nicht publizierte Daten von einer großen Lebensversicherung. Die haben sich angeguckt, man kann ja im Körper durchmessen, was für Proteine translatiert werden von unserer DNA, sogenannte Biomarker. Und die haben wirklich sehr, sehr großes Sample genommen von mehreren 10.000 Menschen, haben das über Jahre verfolgt, und sich die Zusammensetzung im Körper von den Proteinen angeguckt und konnten drei Biomarker identifizieren, die eine sehr starke Korrelation haben mit All-Cause-Mortality wieder. Und haben gezeigt, dass SGLT2-Inhibitors, also das sind Medikamente, wo im Prinzip Zucker über das Urin ausgeschieden wird. Ne? Deswegen ist es ein Diabetes-Medikament. Normalerweise gibt es ein Enzym in der Niere, das verhindert, dass die Niere den Zucker ausscheidet, weil wir brauchen ja Zucker, ne? Eigentlich. Gerade in unserer entwicklungshistorischen Geschichte, wo wir evolviert sind, war es ja sehr wichtig, dass wir Energie hatten. Jetzt sind wir natürlich in einer Umwelt, wo wir ständig zu viele Kalorien zu uns nehmen und vor allem auch zu viele Kohlenhydrate und zu viel Zucker. Da ist das anders. Auf jeden Fall inhibieren diese SGLT2-Inhibitors eben dieses Enzym und dann wird der Zucker über das Urin ausgeschieden. Und die konnten zeigen, dass sich diese Biomarker, die wie gesagt vorher identifiziert worden sind, als ein sehr, sehr großer Prädiktor dafür, ob jemand im nächsten Jahr stirbt oder nicht, dass sie sich sehr stark wieder in die richtige Richtung entwickeln, wenn Leute SGLT2-Inhibitors nehmen. Und dann gibt es natürlich für zahlreiche Diabetes-Medikamente auch Studien in Mäusen, die zeigen, dass wirklich gesunde Lebensspanne damit erhöht werden kann. Wobei ich jetzt niemandem empfehlen würde, Medikamente zu nehmen. Ne?
Also ich würde gerade sagen, vielleicht an dieser Stelle kurz einen Hinweis, wir sind kein medizinischer Ratgeber, insofern ist ja ein Ökonomie-Podcast.
Ich will genau, auf den Markt, ich auf den Markt kommen. Doktor, aber auch
nein,
Medizin.
Nein, ich wollte jetzt nur noch mal sagen, liebe Hörer, also wie gesagt, bevor Sie irgendeiner dieser bitte gehen Sie zu Ihrem eigenen Arzt und in Apotheker und sprechen Sie mit denen. Also ganz wichtig, bevor wir irgendwelche rechtlichen Probleme bekommen.
Aber ich empfehle es auch wirklich niemandem. Ne? Also ich laufe nicht durch die Gegend, auch nicht privat und sage, nimm dieses oder jenes Medikament. Es gibt einen Grund dafür, warum es Zulassungsbehörden gibt.
Jetzt ist ja so, das meiste, was Sie jetzt gerade gesagt haben, kann ich ja schon seit Jahrzehnten machen. Also ich meine, Vorsorgeuntersuchungen gibt es schon lange, die Hinweise bezüglich Ernährung und so weiter gibt es schon lange, Diabetesrisiken sind klar.
Ja, das stimmt nicht ganz. Ne? Also erstmal diese SGLT2-Inhibitors und GLP-1-Agonists, zumindest in der Darreichungsform, wie sie jetzt da sind, sind neu.
Das ist klar, das sind neue Medikamente. Das sind die Abnehmspritzen auf gut Deutsch. Ja?
Genau, und auch Statine, die hatten sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Da gibt es mittlerweile, ich glaube, die dritte Generation und die sind wirklich viel, viel besser als die erste Generation. Aber ja, in der Grundlage ist das richtig, ja. Mhm.
Dann will ich jetzt mal kommen auf das ganze Thema jetzt hier Longevity. Wie gesagt, vor 20 Jahren, also als ich so jung war wie Sie, war das nicht das große Thema, was ich diskutiert habe. Also vielleicht war das damals nur ein Thema der damals 60-Jährigen oder es war damals noch nicht so ein Thema. Aber jetzt ist ja so allgemein dieser Hype ausgebrochen und auch gerade die Tech-Szene ist ja ganz wild darauf und wollen da, es gibt ja irgendwelche Typen, die da morgens um 3 aufstehen, Sport treiben, irgendwie 150 Pillen schlucken und so weiter und so fort. Es gibt ganze Bücher dazu. Ist es jetzt einfach nur so ein Hype oder gibt es wirklich glaubhafte Instrumentarien, mit denen quasi man wirklich eben das Leben, das gesunde Leben verlängern kann mit Tools. Ich meine, wenn Sie daran investieren, Sie haben gerade gesagt, Sie machen nur Biotech, aber wenn man den Markt vielleicht mal segmentiert, ich könnte Sie mal erklären, also gibt es da wirklich was? Und wenn man den Markt jetzt der Nicht-Scharlatanen mal anschauen, den sachlichen, was ist das denn, was da so?
Also ich würde behaupten, der Aki Cruise auf Longevity ist, ich kann mein Leben sehr stark verkürzen und meine Gesundheit sehr schnell ruinieren mit einem schlechten Lebensstil. Also wenn ich zu wenig schlafe, zu viel Alkohol trinke, rauche, dann kann ich wirklich meinem Körper sehr stark schaden und ich kann meine gesunde Lebensspanne oder meine erwartete gesunde Lebensspanne auch wirklich stark verkürzen. Ich persönlich glaube, dass zwischen einem mittelmäßigen Lebensstil und einem super guten Lebensstil, wo ich ganz viel Sport mache und ganz viele Supplements zu mir nehme und nur Superfoods esse, da ist nicht sehr viel zu gewinnen. Unsere gesunde Lebensspanne ist auch sehr, sehr stark abhängig von unserer genetischen Prädisposition. Und ich glaube, dass das wirklich nur durch Medikamente erreicht werden kann. Also wie gesagt, es gibt schon Medikamente auf dem Markt, die eine sehr starke Datengrundlage dafür haben, dass sie wirklich gesunde Lebensspanne erhöhen können. Und by the way, deswegen ist es ja auch ein Riesenthema jetzt bei Pharma. Beispielsweise einer unserer Cornerstone-Investoren von unserem Fund ist Eli Lilly. Und die haben halt eben gesehen, wir haben ein Medikament auf dem Markt, was heute schon gesunde Lebensspanne sehr wahrscheinlich stark erhöhen kann und finden das natürlich wahnsinnig interessant und fragen sich, was sind die nächsten Medikamente, die auf den Markt kommen und sind das möglicherweise Longevity-Medikamente? Wenn ich jetzt sagen würde, also was gibt es da? Also ich persönlich glaube an diesen ganzen Supplement-Markt überhaupt nicht. Es gibt bestimmt irgendwelche Mittel, die positive Effekte auf den Körper haben, aber die sind entweder sehr, also grüner Tee hat auch einen positiven Effekt auf den Körper. Er ist nur sehr, sehr klein. Da gibt's ja hunderte Stories zu. Es gibt Leute, die nehmen Baby-Aspirin einmal am Tag. Hat sich auch gezeigt, dass man dadurch kardiovaskuläres Risiko ein bisschen runterbringen kann. Aber wenn man sich mal die Effekt-Sizes anguckt, und wir gehen jetzt immer von einem gesunden Menschen aus, ne? Klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Vorerkrankung habe, dann können Medikamente einen wahnsinnig hohen Effekt haben. Aber wenn ich ein gesunder Mensch bin, und ich nehme Supplements, das hat, wie gesagt, kaum Effekt. Also ich würde ganz, ganz stark in die Richtung von Medikamenten gucken. Deswegen machen wir es ja auch, weil ich selber davon überzeugt bin.
Aber nur zu verstehen, ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich da einhake. Heißt es denn Medikamente, die dann in die Alterungsprozesse eingreifen?
Korrekt, genau.
Also Medikamente, die jetzt, was Sie geschildert haben in Ihrem Großvater, das ist im Prinzip, also ich mag nicht in Schritt zurück, ich bin total Laie. Also der Körper erneuert sich ja ständig. Die Zellen sterben ab, neue Zellen kommen. Und die Probleme, die wir haben mit Krebs und anderem, sind ja im Prinzip dann so Kopierfehler und irgendwie, dass im Prozess mal ein kleiner Fehler entsteht. Und so ein kleiner Fehler, wenn man jeden Tag einen kleinen Fehler hat, dann hat man über Zeit so ein faltiges Gesicht wie ich jetzt. Dass man im Prinzip da reingeht und quasi sagt, ich helfe dem Körper, die Kopierfehler zu verhindern.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und wahrscheinlich sollte ich darauf ein bisschen mehr eingehen. Und das hängt übrigens auch mit der Frage zusammen, ist das jetzt ein Hype oder ist das kein Hype? Ist das wirklich real und was hat sich geändert? Vielleicht erstmal, was hat sich geändert? Geändert hat sich, dass wir erst seit ungefähr 15 Jahren ein besseres Verständnis dafür erlangt haben, warum Menschen altern und welche Prozesse man verändern muss oder beeinflussen muss, damit Menschen langsamer altern oder nicht mehr altern und um als Bild der Erkrankung vorzubeugen. Und es gab dann ein Paper, das heißt The Hallmarks of Aging. Das war sehr wegweisend. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder veraltet und es gibt neueres Wissen. Aber es war das erste Paper, was wirklich geguckt hat, was sind denn wirklich die biologischen Prozesse, die im Alter ablaufen, die zu altersbedingten Erkrankungen und wirklich zum Altern führen. Also das kann jeder mal für sich selber surfen. Im Internet kann sich das Paper einfach durchlesen, kann darüber Informationen sammeln. By the way, auch auf unserer Webseite, ne, also von Apollo, sind diese grundlegenden Probleme des Alterns beschrieben. Weil man das eben angefangen hat, vor 15 Jahren so genau zu klassifizieren, gibt es jetzt natürlich sehr viel Forschung zu den einzelnen Bereichen. Und es gibt eben auch Medikamente, die auf diese grundlegenden Alterungsmechanismen einwirken. Und warum ist das so? Also das Problem ist, und ich finde das eigentlich ein sehr anschauliches Beispiel, das Problem ist, dass die altersbedingten Erkrankungen, bis jetzt ist es ja so, dass man die alle einzeln bekämpft. Na, dann gibt es ein Medikament gegen Krebs, dann gibt es ein Medikament gegen kardiovaskuläre Erkrankungen, dann versucht man Medikamente gegen Alzheimer und Demenz zu entwickeln. Aber man muss eigentlich vorher ansetzen, weil all diese altersbedingten Erkrankungen basieren auf denselben Prozessen, die im Körper falsch laufen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich das erste Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit, wirklich präventiv anzusetzen, eben auf diese Mechanismen zu gehen und dann ganz viele verschiedene Erkrankungen mit demselben Medikament zu bekämpfen oder mit dem, ne, weil sie auf demselben Mechanismus beruhen. Und hier ein anschauliches Beispiel: Wenn ich morgen eine Pille hätte, die jeden Krebs der Welt besiegen würde, ne, ich nehme die und egal was für ein Krebs ich habe, ich habe den nicht mehr, dann würden in unserer westlichen Welt zumindest die Menschen im Schnitt nur 2,5 Jahre länger leben. Warum ist das so? Also Krebs ist, by the way, nicht der größte Killer, sondern der größte Killer sind immer noch kardiovaskuläre Erkrankungen. Das Problem ist aber, ich bekämpfe den Krebs, aber nicht das dahinterliegende Problem, warum ich Krebs bekommen habe. Das heißt, die Leute sterben nicht mehr an Krebs, sterben aber sehr schnell danach an einer anderen altersbedingten Erkrankung. Und wenn man sich die Risikokurven anguckt für altersbedingte Erkrankungen, sieht man, dass die sehr, sehr flach sind, bis man 63 ist. Und ab 63 steigen die dann ganz stark an, und zwar parallel. Ja, das heißt, mein Risiko für Diabetes steigt genauso an wie mein Diabetes für neurologische Erkrankungen oder für andere altersbedingte Erkrankungen. Und wir haben jetzt wirklich das erste Mal die Mittel und das Wissen, vorher anzusetzen und die Alterungsmechanismen zu bekämpfen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein Hype ist. Und deswegen glaube ich, dass man mit Medikamenten dort ansetzen muss.
Okay, das ist natürlich eine gute Nachricht. Für Sie sind 40, aber Sie so alt sind wie ich, gibt es die Medikamente. Ich habe das nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit bis 63. Aber Spaß beiseite.
Wir sind in der Entwicklung. Ich kann ja nur mal ein Beispiel von unserem Fund nennen. Der beste Wirkstoff, den wir kennen, um gesunde Lebensspanne zu erhöhen, ist Rapamycin. Rapamycin hat eine wahnsinnig interessante Story. Ich gehe da nur ganz kurz drauf ein, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Aber das ist im Prinzip ein Metabolit von einem Bakterium, was man auf den Osterinseln gefunden hat. Und das pharmakologische Eigenschaften hat. Also sehr interessante Background-Story, kann man sich mal durchlesen.
Ich war auf den Osterinseln und ich muss zugeben, es war ziemlich langweilig dort. Das muss ich jetzt mal gestehen. Ich wusste, dass dort das Langlebigkeitsbakterium rumläuft, hätte ich das mit ganz anderen Augen gesehen.
Ich würde trotzdem nicht empfehlen, da Erde zu essen. Aber man hat es da gefunden. Und Rapamycin ist ein Medikament, was es gibt, das ist FDA-approved. Das wird beispielsweise für Organtransplantationen benutzt, weil es immunsuppressiv ist. Allerdings ist es auch das Medikament, was das Leben in Tiermodellen am meisten erhöhen kann. Also in Mäusen über 20%. Da gab es lange Zeit Leute, die gesagt haben, ja, das mag vielleicht in Würmern, in Fliegen, in Ratten und in Mäusen wirken, vielleicht auch noch in Hunden, aber niemals in Primaten. Und da gab es einen Professor in San Antonio in Texas, der hat vor 6,5 Jahren angefangen, Rapamycin an Marmosets. Marmosets sind Affen, also Primaten, uns wirklich sehr, sehr ähnlich. Also wenn man jetzt mal guckt, wir sind auch Mäusen sehr ähnlich. Wenn man sich jetzt einfach die DNA anguckt, sind wir der Maus sehr ähnlich. Wenn man sich allerdings anguckt, welche Gene werden denn überhaupt transplantiert, also welche werden wirklich in Proteine umgewandelt, dann sind wir der Maus nicht mehr so ähnlich. Das ist bei Primaten aber ganz anders. Ja, also die DNA ist, glaube ich, zu 98% gleich und die translatierten Gene sind zu über 90% gleich. So, also wir sind wirklich sehr, sehr nah an den Genen. Und der hat angefangen vor 6,5 Jahren an diese Affen eben mit Rapamycin zu füttern und mit einem Placebo. Und der hat mittlerweile, glaube ich, 8 Monate her, hat er die vorläufigen Daten veröffentlicht. Warum hat er das gemacht? Weil im Placebo-Arm waren alle Affen tot, allerdings nicht im Rapamycin-Arm. Und er konnte zum damaligen Zeitpunkt, und also ich betone nochmal, da leben immer noch Affen, konnte er schon sehen, dass die Affen, die Rapamycin bekommen haben, 16% länger gelebt haben. Die haben nicht nur 16% länger gelebt, sondern die haben auch, also die Average Lifespan war erhöht, die Maximum Lifespan war erhöht und die Lifespan, in der die Affen gesund waren, und das ist sehr ungewöhnlich. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn es im Affen funktioniert, wenn es im Marmoset funktioniert, funktioniert es auch bei uns. Wir haben das ja früh erkannt, dass Rapamycin ein interessantes Medikament ist. Das war unser erstes Investment-Company-Building-Projekt. Da haben wir mit dem Buck-Institut aus San Francisco, wir sitzen nördlich von San Francisco, haben wir ein Unternehmen aufgebaut, die an Analogen zu Rapamycin arbeiten. Also ich habe ja gerade schon beschrieben, Rapamycin ist auch immunsuppressiv. Den Effekt möchte man eigentlich nicht haben. Und es wirkt auf 2 verschiedene Pathways ein. Da möchte ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Allerdings, wir haben ein Rapalog entwickelt, ein Analog zu Rapamycin, das die positiven Effekte auf die gesunde Lebensspanne beibehält, ohne die negativen Effekte auf das Immunsystem und auf den Verdauungstrakt und was da noch gibt, zu haben oder beziehungsweise die Effekte viel weniger zu haben. Und das Medikament ist bereits durch die Toxikologie durch und geht jetzt in die Phase 2. Und da Rapamycin schon auf dem Markt ist, haben wir einen Fast Track mit der FDA. Medikamente könnte in 2 Jahren auf dem Markt sein.
Man würde gar nicht klappen.
Und das wäre der ChatGPT-Moment der Longevity-Industrie. Das ist meine starke Behauptung. Wenn es dann wirklich ein Medikament gibt, was gesunde Lebensspanne stark erhöhen kann, sehen Leute, es ist real. Es ist keine Science-Fiction.
Genau, die Frage ist, ich habe so ein bisschen, dachte mir so, Immunsuppression verstehe ich nach dem Motto, damit reduziere ich auch quasi so Betriebsunfälle im Körper. Und wenn Sie jetzt aber, gleichzeitig dachte ich mir, dafür sterbe ich dann an einer Infektion. Also Sie sagen im Prinzip, es muss also ein anderer Wirkungsmechanismus sein als die Immunsuppression, die das bewirkt.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein bisschen komplizierter. Das ist auch dosisabhängig. Es gab auch Clinical Trials dazu, wo man Rapamycin in eine geringer Dosis Patienten gegeben hat, älteren Patienten, um die Wirkung von Vakzinen zu erhöhen. Je nachdem, wie viel man davon gibt und in Kombination mit was man Rapamycin gibt, kann es möglicherweise auch das Immunsystem anregen. Die Biologie dahinter ist sehr, sehr kompliziert.
Okay. Wir haben also gesehen, wir können vieles alleine machen. Also vor allem, glaube ich, sicherlich diese ganzen sportlichen Themen und Vorsorge. Wir haben gesehen, Supplements, grüner Tee und andere Dinge, nein. Oder kann man machen, aber schadet nicht, aber hilft nicht.
Genau, ich trinke ja auch grünen Tee, schmeckt halt sehr gut.
Ich habe vorher Kaffee getrunken, soll auch nicht schlecht sein, habe ich gehört. Und da trinke ich Ingwertee, soll auch nicht schlecht sein. Also ist ja ganz gut. Ja, wir haben uns jetzt beide hier in diesem Gespräch nicht mit Wodka besoffen. Also Fernsehen ist schon mal ganz positiv.
Aber eine Sache, die habe ich auch schon erwähnt, aber die kam vielleicht ein bisschen zu kurz, sind wirklich menschliche Kontakte. Einer der größten Faktoren, ob Männer im Alter fit bleiben und lange und gesund leben, ist das Alter ihrer Partnerin. Nämlich je jünger die Partnerin ist, desto länger leben die, desto fitter bleiben die im Alter und desto fitter bleiben die auch kognitiv. Und ich würde vermuten, dass das auch so ist bei älteren Frauen. Allerdings gibt es da wahrscheinlich keine große Stichprobe, die man untersuchen kann, weil es in unserer Gesellschaft ja eher so ist, dass ältere Männer mit jungen Partnerinnen zusammen sind, aber nicht umgekehrt. Und woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass die jüngeren Partnerinnen die Männer fit halten, also zum einen, die natürlich zu gesellschaftlichen Anlässen mitnehmen und die aktiv halten. Ich hatte ja auch schon die Story von Okinawa erzählt, dieser Insel in Japan, wo die Leute besonders lang leben. Und das liegt zum einen, wie gesagt, an Calorie Restriction. Die essen nicht besonders viel. Und das ist, hat sich eben auch gezeigt, dass Calorie Restriction lebensverlängernd wirkt. Aber die haben auch eben sehr viele Sozialkontakte. Also es zeigt sich beispielsweise auch, dass Leute, die in Vereinen oder in der Kirche eingebunden sind, länger leben als solche, die es nicht sind. Also soziale Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Und soziale Kontakte sind nicht nur für die Langlebigkeit wichtig, sondern eben auch dafür, glücklich zu sein. Also ich habe einen Doktor in Ökonomie, aber ich habe das an einem psychologischen Lehrstuhl gemacht und die haben sich eben auch mit positiver Psychologie beschäftigt, also Forschung über Glück. Und der größte Glücksfaktor sind soziale Beziehungen. Also das sollte man auch nicht unterschätzen.
Also insofern sollten Sie jetzt, Sie haben also ein gutes Investment getätigt mit Ihrem Fonds, also sollten Sie jetzt mit Ihrem restlichen Geld eigentlich hingehen und sollten sich Konzepte überlegen für Altersheime anderer Art, sage ich mal, weil wir haben ja vor allem das Problem, dass viele alte Menschen einsam sind. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich mir übrigens persönlich auch unter auch glücklichem, gesunden, alten Leben vorstelle. Wenn man dann zwar alt wird, aber alleine ist es ja auch nicht so toll. Gibt es weitere Medikamente, an denen geforscht wird oder gibt es noch andere Dinge, die beim Bereich von Longevity wirklich ernst zu nehmen sind?
Also ich meine, allein unserer Fonds hat 18 Investments gemacht über die verschiedenen Hallmarks of Aging, also über die einzelnen Mechanismen des Alterns hinweg. Ich würde natürlich sagen, also als Venture Capitalist ist es so, dass man kein Lieblingsunternehmen hat, sondern alle.
Ein paar Flops gibt es immer, aber es war mal. Aber vielleicht gehen wir auf diese verschiedenen Alterungsgruppen nochmal ein. Also
das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Wir können es gerne mal machen.
Dann bräuchten wir eine eigene. Ein paar Stichworte können Sie uns ergeben. Also ein bisschen, weil es ist ja schon, glaube ich, interessant zu sagen, okay, an welchen Ebenen wird dann wirklich seriös an Themen geforscht. Das eine habe ich jetzt verstanden, Immunsystem, diese Lehre aus dem Thema, dass da ein Medikament da war, was man so umbauen kann. Was sind denn so andere Prozesse noch, die so diskutiert werden oder an denen gearbeitet wird?
Also wir können uns ja mal angucken, was sind sozusagen die low-hanging fruits? Ne? Wo glauben wir, dass man in der Zukunft, die wir beide sehr bald noch erleben, Medikamente haben wird. Also da würde ich natürlich sagen, definitiv mTOR. mTOR ist Rapamycin. mTOR ist ein metabolischer Pathway, wo wir eben mit EOVI in unserem Unternehmen dran arbeiten. Dann würde ich auch das Thema nennen, was ich schon erwähnt habe, nämlich Autophagie, Anregung von Autophagie, dass eben Zellreparatur im Alter erhalten bleibt und nicht weniger wird. Dann, was ein riesengroßes Problem sind sogenannte disentangled Proteins, also Proteine, die falsch gefaltet sind, die sich im Körper ablagern, also neurodegenerative Erkrankungen, wie beispielsweise Alzheimer, kommen ja von Proteinen, die sich ablagern dann im Gehirn. Da gibt es auch sehr gute Technologien, dass der Körper diese Proteine eben selber aus dem Körper reinigen kann. Da haben wir auch ein Unternehmen, was sich damit beschäftigt. Dann das ganze Thema Metabolismus und metabolische Erkrankungen ist wahnsinnig spannend. Je älter wir werden, desto schlechter funktioniert unser Metabolismus und dadurch entstehen eben Krankheiten. Dann, was ich wahnsinnig spannend finde, ist Genetik. Haben Sie ja sogar erwähnt am Anfang des Podcasts, dass es da zu Übertragungsfehlern kommt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn Zellen erneuert werden, ist das wie eine CD, wo Informationen abgelesen werden, um die neuen Zellen eben zu bauen. Und die CD verkratzt mit der Zeit und dann schreiben sich Fehler eben ein und die führen dann beispielsweise zu Krebs. Da gibt es Methoden, dass man eben Zellen verjüngern kann über epigenetische Reprogrammierung. Und ich glaube, dass wir mittlerweile auf einem Stand der Technologie sind, wo wir das immer besser verstehen und wo es Medikamente geben wird, die dieses Problem beheben können. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass wir natürlich immer besser werden, was Gene-Editing angeht. Und letztendlich ist Altern ein genetisches Programm. Also wovon man weiß es natürlich nicht genau, aber wovon man ausgeht und wovon auch ich ausgehe, ist es so, dass in unserer EEA, Environment of Evolutionary Adaptiveness, war es so, dass Spezies, die zu lange gelebt haben, konnten sich nicht schnell genug den Rahmenbedingungen, den Umweltbedingungen anpassen und die sind deswegen ausgestorben. Ja? Also die haben sozusagen zu lange gebraucht, um sich anzupassen, konnten deswegen ihre Gene nicht weiter gehen, sind ausgestorben. Das heißt, im Prinzip war es ein Überlebensvorteil für eine Spezies, wenn sie kürzer gelebt hat. Ja, natürlich ne, immer unter bestimmten Rahmenbedingungen. Es gibt ja Spezies, die leben sehr kurz, es gibt Spezies, die leben länger, weil sie komplexere biologische Systeme sind. Das braucht halt Zeit, damit die sich entwickeln und die müssen dann länger leben. Aber im Prinzip was zumindest ein evolutionärer Nachteil, wenn bestimmte Spezies zu lange gelebt haben. Im Prinzip ist es unserer DNA irgendwo eingeschrieben, dass wir altern. Das ist natürlich jetzt nicht ein Snippet oder ein Teil der DNA, sondern das ist wahnsinnig komplex. Es gibt ja auch sozusagen das Dark Genome. Früher dachte man, das war ja Junk-DNA. Ich glaube, das sind 97% der DNA. Da wusste man sozusagen nicht so richtig, wofür ist die überhaupt da. Und da hat man gesagt, das ist Junk-DNA. Dann hat man irgendwann gemerkt, nee, die DNA hat eine Aufgabe. Und zwar bestimmt die Gene, die wirklich translatiert werden, wie stark die translatiert werden. Und die kann eben auch einen Einfluss haben, dass wenn man älter wird, werden dann bestimmte Gene stärker translatiert oder weniger stark translatiert. Wenn man Krankheiten hat, kann das auch passieren. Das heißt, es ist wahnsinnig komplex. Man wird nicht eine Stelle finden, wo einprogrammiert ist in unserer DNA, dass wir altern, sondern man muss eben an ganz, ganz vielen Stellen ansetzen. Viele Leute glauben daran und ich glaube auch daran. Die Frage ist ja sozusagen, wann ist es möglich? Irgendwann werden wir wissen, wie müssen wir unsere DNA verändern, um eben die Alterungsprozesse aufzuhalten. Und dann kann man eben über dann hoffentlich sichere Gene-Editing-Technologien, momentan sind Gene-Editing-Technologien noch nicht so sicher, weil es eben auch auf Targets-Effekte gibt. Auf Targets-Effekte bedeutet, man will einen bestimmten Teil der DNA ändern, ändert aber leider einen anderen, den man gar nicht getargetet hat. Das ist dann schlecht, das kann dann wieder beispielsweise zu Krebs führen. Aber irgendwann werden wir in der Lage sein, das eben sicher zu machen. Und irgendwann werden wir in der Lage sein, so das Altern aufzuhalten. Und die Vision dahinter ist dann natürlich, weil sich eben unsere Zellen alle 7 Jahre erneuern. Knochenmark braucht ein bisschen länger, ungefähr 10 Jahre, dass wir dann ein Alter, beispielsweise 21, einprogrammieren können und dann nach 10 Jahren wieder in einem Körper von einem 21-Jährigen sind. Das wäre dann sozusagen eine Vision für die viel weitere Zukunft. Aber wie gesagt, auf dem Weg, glaube ich, gibt es wirklich viele Unternehmen und natürlich nicht nur von uns, sondern auch von ganz vielen anderen VC-Funds, die an dem Problem des Alterns arbeiten. Und ich glaube, wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren einige Medikamente auf dem Markt sehen, die natürlich für bestimmte Indikationen entwickelt sind, die aber als Nebeneffekt haben, dass man eben gesünder und länger lebt. Davon bin ich überzeugt und das werden wir sehen.
Das heißt, 120 ist jetzt demnächst realistisch. Also ich meine, nicht nur in Sizilien, wo man quasi die Identität des Opas angenommen hat, sondern real.
Ja, ich würde denken, dass wir beide eine gute Chance haben, 120 zu werden, absolut.
Jetzt habe ich keine Frage mehr, das lassen wir jetzt Schlusswort stehen. Ich hätte gerade sowas gefragt, aber das ist so ein schönes Schlusswort. Da hoffe ich jetzt mal drauf. Vielen herzlichen Dank für diesen Tour d'Horizon zum Thema Longevity. Also ich habe verstanden, die Pillen, die man so einfach kaufen kann, die sparen wir uns jetzt mal. Wir machen Sport, wir machen Vorsorge, wir schauen auf technischen Fortschritt und hoffen dann mal, dass ihr Medikament dann auf den Markt kommt demnächst. Und dann kann man sich das ja so gut durchführen und kann dann verhoffen, dass wir uns die 120 asymptotisch annähern, würde ich mal sagen.
Oder vielleicht noch mehr. Also 130 wäre noch besser als 120, oder?
Definitiv. Gesund. Voraussetzung ist gesund. Das ist die Voraussetzung. Es nützt ja nichts, wenn du dann entweder dement bist oder im Rollstuhl sitzt, glaube ich, weniger am Ende.
Absolut. Deswegen fokussieren wir uns ja auf gesunde Lebensspanne und nicht einfach auf Lebensspanne. Also niemand will 130 werden, sich an die letzten 50 Jahre nicht erinnern, weil er dement ist.
Herr Menschling, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Bemühungen.
Vielen Dank. Wenn wir dann so alt werden, machen wir nochmal einen neuen Podcast in vielleicht 30, 40 Jahren.
Verspreche ich, dann muss ich ja noch Podcast machen.
Genau, das Gute ist ja, man bleibt ja gesund im Alter und hoffentlich findet man auch Medikamente, die die fluide Intelligenz erhalten. Und wenn man die fluide Intelligenz erhält, erhält man auch den Drive, also die Antriebskraft. Dann will man auch weiter arbeiten im Alter.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich würde mal sagen, ich trainiere meine fluide Intelligenz, indem ich diesen Podcast mache, unter anderem mit so spannenden Themen wie heute mit Ihnen. Und zum anderen würde ich sagen, meine Hörerinnen und Hörer, die trainieren das auch, indem sie jeden Sonntag meinen sehr differenzierten Gesprächspartnern zuhören. Also insofern auch hier an dieser Stelle an alle Beteiligten vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner, mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Du willst dein Business aufs nächste Level bringen? Mit HubSpot und der integrierten KI erledigst du mehr als je zuvor. Dank Breeze Agents schaffst du in wenigen Sekunden, was sonst Stunden dauert. Du kannst deinen Kundensupport verfünffachen und 10-mal mehr Content generieren. Und Breeze Copilot liefert dir die Einblicke, um Vertriebserfolge in erstaunlich kurzer Zeit zu erzielen. HubSpot. Erstaunliches Wachstum. Erstaunlich einfach. Starte jetzt auf hubspot.de/KI.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Soweit mein Gespräch mit Dr. Ole Menschen. Tja, was wäre es für eine Welt, wenn alle Menschen deutlich länger leben könnten? Die Gesellschaft würde erheblich altern, da mehr Menschen als heute oder noch mehr Menschen als heute ein hohes Alter erreichen. Das Verhältnis zwischen den jüngeren und den älteren Menschen verschiebt sich immer weiter. Es entsteht eine neue Lebensphase, das sogenannte dritte Lebensalter, in dem viele Menschen noch fit und aktiv sind, aber nicht mehr im Erwerbsleben stehen. Können wir uns das leisten? Oder müsste das Renteneintrittsalter nicht entsprechend deutlich ansteigen. So oder so wäre es eine weitere Belastung für die Renten- und Sozialsysteme, weil immer weniger Beitragszahler für noch mehr Leistungsempfänger aufkommen müssten. Unternehmen müssten sich stärker auf ältere Belegschaften einstellen und altersgerechte Arbeitsbedingungen schaffen. Die Finanzierung der Rente und der Pflege wird schwieriger. Die Gefahr von Altersarmut steigt, wenn die Renten nicht ausreichen, um einen längeren Ruhestand zu finanzieren. Das längere Leben bietet die Chance auf mehr erfüllte Jahre, neue Lebensentwürfe und einen längeren Beitrag zur Gesellschaft, etwa durch ehrenamtliches Engagement. Aber die Herausforderungen sind erheblich und betreffen fast alle Lebensbereiche. Wirtschaft, Sozialsysteme, Gesundheit, Pflege, aber auch das gesellschaftliche Miteinander. Stellen Sie sich vor, wir hätten heute noch Menschen in unserer Gesellschaft, die im Kaiserreich aktiv waren, vielleicht im Ersten Weltkrieg, entsprechende Werte mit sich bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Diskussionen, die wir führen bezüglich Inklusion oder auch andere Themen, die heute populär sind, weiter schwieriger zu diskutieren wären, hätten wir noch Menschen mit dabei, mit ganz anderen Prägungen und ganz anderen Erfahrungen. Eine Bereicherung unter Umständen, aber unter Umständen auch eine Verlangsamung für bestimmte gesellschaftliche Prozesse. Eins ist klar, ein deutlich längeres Leben für alle Menschen würde die Strukturen von Gesellschaft, Wirtschaft und Sozialsystemen grundlegend verändern. Die Herausforderungen sind groß, aber es eröffnen sich auch neue Chancen für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich fürs Zuhören bei diesem heute sicherlich ungewöhnlichen Podcast zu danken. Ich freue mich auch hier auf Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche zur Folge 299 dieses Podcasts. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.